vorne.
Okay, dann mache ich vorne noch zu. Nein.
Gut, ich habe jetzt mal hier so ein Pad aufgemacht. Ein paar Sachen haben wir schon mal draufgeschrieben. Also es geht im Prinzip um Digitalisierung von Expert Debriefing. Also ich hätte da zwei Szenarien im Kopf. Einmal im Prinzip als Hilfsmittel für Moderatoren. Moderatoren sind ja immer ein bisschen begrenzt. Also sie können ja nicht x-beliebige Expert Debriefings parallel moderieren. Das wäre vielleicht ein Use Case. Das zweite, was mir so vorschwebt, ist eigentlich das Selbst-Debriefing. Also, dass ich im Prinzip irgendwie, ja, bestenfalls vielleicht ein Tool irgendwie oder ja, den Leuten an die Hand geben kann, sagen, hier kannst du schon mal anfangen, vorarbeiten, sagen wir mal, dir überlegen, was ist relevant, welches Wissen möchtest du vielleicht weitergeben oder sowas, und ich komme in 2 Stunden wieder und gucke mir da an und wenn du da nicht zurechtkommst, unterstütze ich dich so ungefähr. Also von dem Hintergrund her, ihr wisst ja alle, es kriselt gerade ein bisschen in der Welt, der Bosch ist da auch mittendrin und wir haben Anpassungen, sind wahrscheinlich so, sagen wir mal, Größenordnung, vielleicht 20.000 Leute in den nächsten 4-5 Jahren bei uns das Unternehmen verlassen, Klammer müssen. Und also es ist ein Riesenberg, mal davon abgesehen, dass wir natürlich auch das Problem der Babyboomer haben. Das heißt, wir haben natürlich auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Das kommt auch noch auf uns zu. Und wir sind in der Abteilung 3 Kolleginnen und Kollegen, die Expert Debriefing machen. Zentral, es gibt in den Bereichen bei Bosch, ich weiß nicht, als Größenordnung vielleicht 100 Moderatoren oder sowas, aber bei 400 oder mehr als 400.000 Mitarbeitern ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich suche jetzt halt eine Möglichkeit, wie wir da uns besser aufstellen können. Und ich habe jetzt hier auch mal 2 Tool-Anbieter, die ich kenne, hingeschrieben. Einmal hier den Christian. Und das andere, mit denen ich schon mal in Kontakt war, das war Great to Know. Und was mich natürlich interessiert würde, kennt ihr da vielleicht auch noch andere Firmen, Anbieter, die vielleicht in diese Richtung Angebote haben? Also im Augenblick nutzen wir digital jetzt für das Expert Debriefing, das habe ich drunter geschrieben, Tools wie, dass wir natürlich Microsoft Forms nehmen, also dass wir eine automatisierte Auftrags-Requests haben, ne? Dass also es gibt ein Form und sowas, wenn ich jetzt den Bedarf habe für ein Expert Debriefing, dann kann derjenige, der das initiiert, da das Formular ausfüllen und dann geht es an Modpool und die schauen, ob sie diesen Request bearbeiten können. Natürlich dann als Mindmap-Tools, wir benutzen Freeplane oder Mindmanager, sondern vielleicht als Tools, also Freeplane, der Nachfolger von FreeMind. Und natürlich dann die ganze Palette aus dem Office 365 raus, also Word, Excel, PowerPoint, natürlich OneNote. Wir haben Teams natürlich auch, also wir machen natürlich auch hybride Expert Debriefings, Outlook mit natürlich den ganzen Terminen, SharePoint, Clipchamp, das kenne ich jetzt nicht.
Ja, das ist was Stream war vorher, ja? Also quasi so Videos, Screencast.
Mhm. Ja, wir haben Camtasia. Ja.
Genau.
Ja.
Also Clipchamp ist quasi so, Clipchamp kann ein bisschen weniger als Camtasia, dafür ist es halt kostenlos in M365 dabei.
Genau. So, ja, also die Diskussionsrunde ist eröffnet. Wie geht's euch denn mit Digitalisierung im Expert Debriefing so allgemein? Ist es der Weg, der gegangen muss, jetzt auch hinsichtlich KI, oder denkt ihr eher, das ist schwierig? Gibt ja auch, sagen wir, ein bisschen die Position. Also ich habe das auch vor der Corona-Krise vertreten. Expert Debriefing ist face-to-face, in Präsenz. Mittlerweile machen wir das oft hybrid, manchmal machen wir es auch total digital, remote. Was macht ihr denn so?
Also wir machen das auch hybrid. Aber unser Vorgang oder der Vorschlag ist immer erstmal Expert Debriefing vor Ort persönlich zu machen. Und wenn, und vor allem auch die ersten Termine, je nachdem wie viele es dann gibt. Aber im weiteren Fortschreiten des Prozesses kommt es auch mal vor, dass man sagt, ja, okay, eigentlich funktioniert es auch ganz gut. Man hat auch einen guten Kanal gefunden und die Kommunikation fließt eigentlich auch und der Kommunikationsaustausch funktioniert auch. Und dann bittet der Kunde dann doch mal auch abweichend davon, dass wir uns vor Ort treffen, weil andere Termine anstehen oder sonstiges. Dann, und wenn diese Gegebenheit tatsächlich so ist, dass eigentlich ganz gut funktioniert hat, dann sagen wir auch, ja gut, dann können wir das auch online machen, das Experteninterview. Und das funktioniert eigentlich auch gut. Aber wie gesagt, es hängt auch viel von dem Wissensgeber im Endeffekt ab. Also wenn das eine Person ist, die sowieso sehr unstrukturiert ist oder eher nicht gewillt ist, dann bietet sich so eine Online-Session oder Interview eigentlich auch nicht an, weil es ja schon vor Ort hapert, gegebenenfalls, weil man viel arbeiten muss, viel moderieren muss. Aber insgesamt, meiner Erfahrung nach, geht das auch, wenn es denn muss und geht. Ja,
es muss auf jeden Fall. Also wir haben da die verschiedensten Szenarien. Ich gucke natürlich auch, wenn ich, sag mal, mit der Umgebung von meinem Standort die Briefings habe, dass ich sie tatsächlich auch in Präsenz mache. Oftmals ist es dann so, von der Zeit her, dass dann vielleicht, dass wir auch anfangen mit dem Vorgespräch. Also wir orientieren uns vom Prozess her, dem Cognion-Prozess, ein bisschen modifiziert, dass wir das Vorgespräch dann remote machen und dann versuchen, in die Sessions Präsenz reinzugehen. Aber es ist auch zunehmend so, dass viele Aufgaben teilweise ins Ausland verlagert werden und da ist es dann schwierig. Also dann ist es tatsächlich, dann sind die Sessions über Teams, weil dann, sagen wir mal, die Aufgabe von Stuttgart nach Chile war oder irgendwie nach Hatvan oder in Ungarn geht oder sonst wohin. Ne? Das ist in dieser, sagen wir mal, mit Teams. Jetzt mit Videokonferenzen ist es auch gar nicht mal so schlecht, sage ich mal. Da hat man früher eher Probleme dann, also in Zeiten, wo es halt reine Telefonkonferenzen war. Also jetzt mit Videokonferenz ist es besser geworden. Natürlich ersetzt es jetzt nicht ganz das Präsenzmeeting. Vor allem, sagen wir mal, wenn dann Beteiligte ihre Kameras ausschalten und dann irgendwas noch nebenher machen. Oder sich dann auch selber dann zum Teil muten oder sowas und dann also auf eine Frage dann erst verzögert reagieren, das ist dann immer ein bisschen schlecht. Aber sagen wir mal, wenn die Leute da sind, wenn sie ihre Kamera anhaben und wenn sie dann auch wirklich geistig am Meeting teilnehmen, funktioniert das eigentlich ganz gut.
Ich mache das gern online digital, weil ich dadurch einfache Hilfsmittel habe, wie zum Beispiel einfach die Besprechungen aufnehmen zu können. Und ich habe einen, wir hatten es gestern schon mal kurz das Thema, wir haben einen Ex-Kollegen, mit dem habe ich 3 Interviews gemacht. Da war noch ein von ihm direkter Kollege, der das Ganze übernehmen hat sollen, dabei. Und den habe ich hinterher gefragt, wie war denn das für dich? Man hat es also aufgenommen, hat erst das Transkript der KI gegeben und gesagt, mach was draus. Und dann haben die beiden Jungs dann halt noch das Ganze ein bisschen aufgepeppt und hatten sie eine Dokumentation. Da habe ich dann hinterher gefragt, wie war denn das für dich? Und dann hat er gesagt, saugeil, du weißt ja, Latte, ich komme ja aus der Ecke Sprache, ich habe das studiert. Und dann hat er mal den Unterschied zwischen Spoken und Written Language erklärt. Und das, wenn du dir bei Written Language machst, du vorher viel Gedanken, ne, mit Aufschreiben und keine Ahnung und was, wann, wie, wo, sagt er, das brauche ich jetzt alles gar nicht. Ich fange einfach das Erzählen an, ich kann auch mal abweichen, das ist kein Problem. Vielleicht auch Sachen erzählen, die ich gar nicht aufgeschrieben hätte, einfach durch den Sprachfluss. Und ich komme wieder zurück zum Thema, also zum direkten Thema und es geht dann weiter. So, und diese Geschichte, das beraube ich mir, wenn ich die Sachen aufschreibe. Und das ist bei mir ganz, irgendwie ganz tief im Hinterkopf, dass das eigentlich ein großer Vorteil ist, dieses Spoken Language. Und von der Seite her würde ich das jederzeit digital machen. Mhm. Danke.
Jetzt wollte Simon, oder?
Nee. Ja, ich kann gerne. Oder? Ja, mach du es.
Vielleicht im Anschluss an dich, gerade, was der Name war? Dati, genau. Also wir haben ja gerade also Formate gesprochen, online, vor Ort und so weiter. Und dann, also da kann ich relativ wenig mit anfangen, weil wir haben gerade gesehen, online können 1000 Sachen passieren. Also du hast gerade eingeführt, Unterscheidung zwischen Schriftsprache und Sprechsprache. Und wichtig war an der Stelle offenbar, dass der Kollege ins Erzählen kommt. aber das dann eben effizient verschriftlicht wird über KI und dass er dann damit weiterarbeiten würde. Also man kommt quasi in einem allgemeinen Format, wir machen irgendwas online, digital, das sagt an sich total wenig, Doppelklick drauf, was macht man da genau und driftet dann ein in bestimmte Sub-Dinge, wie Erzählen, wie Verschriftlichung und dann wäre die nächste Frage, was macht man da mit der Verschriftlichung wieder? Also das finde ich eigentlich das Interessante, so dass man, wenn man gesagt, man hat irgendwie Videotools, Mindmap-Tools oder andere Tools oder man hat Formate A, B, C, D, an sich fast nichts sagt. Also man muss eigentlich dann in die nächste Ebene gehen. Was passiert konkret in den jeweiligen Werkzeugen und Formaten? Ja.
Was ich glaube, dass da noch auch mehr implizites Wissen hochkommt durch das Erzählen.
Latte hat gesagt, es kommt dadurch auch noch mehr implizites Wissen hoch.
Also ich habe jetzt gerade mal überlegt, wann bei uns das letzte Expert Debriefing war, was komplett vor Ort war und ich bin nicht drauf gekommen. Also das ist Jahre vor der Pandemie gewesen, das heißt bei uns sind wir eigentlich fast nur noch virtuell, in manchen Fällen mit den ersten Terminen in Präsenz. Das ist ein Ding, dass man sagt, man hat sich mal so beschnuppert und so ein bisschen Nasenfaktor. Und der zweite Aspekt, wann Sachen in Präsenz sind, sind, wenn es einfach darum geht, Dinge anzufassen oder auszuprobieren. Also so, was weiß ich, Audi-Teststrecke, Neustart, der Experte, der die Rechner hinten in den Kofferraum baut, da geht es halt darum, wie handelt man das, wie fasst man das an? Während wenn jetzt einer Software entwickelt oder Hardware entwickelt und es geht um Konstruktion, sind mittlerweile, insbesondere mit Pandemie und danach, die Teams eh verteilt und man kriegt die Leute schon gar nicht mehr an einen Ort. Was bei uns halt auch noch dazu kommt, ist, dass im Sinne von Kostenersparnis die Kunden das auch gar nicht zahlen. Also wenn ich sage, ich komme zu euch, klar, aber das sind halt 1,5 Tage, die ich reisend unterwegs bin und die Kosten, dann ist man ziemlich schnell dabei, braucht man das dann überhaupt? Und dann macht man es eben nicht oder macht es halt nur dann zum Auftakt oder so. Und dann ist es so ähnlich, wie du es gesagt hast, wenn jetzt hier Siemens in der Region, Dativ bei euch mal, also irgendwas, was halt hier im Umkreis sitzt, dann ist es egal, ob ich hierher komme oder nach Erlangen fahre, dann ist das ein Ding, aber ansonsten ist es eigentlich immer virtuell und das geht genauso gut. Außer man hat halt wirklich so Experten, die total fremde damit, aber das gibt's eigentlich fast nicht mehr. Zumindest in unseren Kontexten.
So, jetzt kann ich das gar nicht sehen. Der Benedikt.
Benedikt, glaube ich.
Ja, stimmt das? Ich dachte, es wäre noch jemand vor mir gewesen. Okay. Wir haben nur 2 Standorte im Wesentlichen und dementsprechend ist es auch für mich relativ einfach, dann zugegen zu sein und ich schätze eigentlich auch immer das persönliche Gespräch. Muss aber auch gestehen, dass natürlich gegenüber allen, die das hier professionell machen, ich bei weitem nicht wahrscheinlich an die Frequenz komme, in der ihr das macht. Also ich rede von 4 Expert-Debriefings, glaube ich 5 dieses Jahr, die ich begleite, anstoße. Ich habe aber jetzt tatsächlich auch im Digitalen, das möchte ich ganz kurz sagen, im Digitalen, also wenn man es über Teams macht, finde ich, sind schon Vorteile natürlich da, weil man einfach Tools mit integriert hat, wie Transkriptionen und natürlich die Aufnahmefunktion. Das sind Dinge, die ich im Analogen ja extra einrichten und hinstellen muss. Und meine Erfahrung ist, sobald eine Kamera auf Leute gerichtet sind, dann werden die nervös und kommen geraten ins Stocken. Und sei es die Aufnahmefunktion in Teams natürlich schon wesentlich unauffälliger. Und das hat natürlich auch den Vorteil, da bin ich bei dem, was Latti eben sagte, du kommst dann schnell auch ins Anekdotische, dass die Leute anfangen zu erzählen. Und das kann man natürlich auch nochmal kuratieren, als kleine Videos bereitstellen. Das ist dann natürlich auch nochmal Aufwand, kann aber dann den Nachfolgenden oder den Leuten, die es betrifft, dann auch nochmal helfen, wenn die Leute einfach so ein paar Geschichten erzählen. Dazu ist dieses Format ja auch da. Deshalb das von mir dazu. Ich wäre auch da aber dankbar, wenn wir in dieser Session auch noch auf das Selbst-Debriefing kommen, weil das für mich tatsächlich spannend ist, weil wir immer noch in der deutschen Welt einen Grassroot-Ansatz verfolgen und eine kleine Gruppe von Gleichgesinnten sind. Und ich sagte ja eben schon, ich habe so eine kleine Anzahl an Debriefings, aber mit den Babyboomern werden es immer mehr. Und deshalb, je mehr ich Leute ermächtige, es selbst zu tun und nur am Rande zu begleiten, umso besser.
Da gucken wir dann. Ja, Manuel, glaube ich. Nee, Christian. Nee, Manuel.
Genau. Ich finde das total spannend, die Perspektiven, weil man muss bei uns dazu sagen, wir sind da noch ganz weit am Anfang tatsächlich, was das angeht. Also wir sind gerade mitten im Aufverwerten vor ein paar Wochen in Austausch mit dem Christian dazu. Und ich hätte jetzt aus dem Bauch raus, so aus meiner, ich komme aus dem digitalen Lernen und aus der Erfahrung heraus gesagt, ich hätte sofort von der Zielgruppe abhängig gemacht und ich sehe bei unserer Zielgruppe halt den Präsenz-Case total. Also bei uns ist es vor allem eine Altersstrukturfrage aktuell, Expert-Debriefing. Also wir haben ein Wasserkraftwerk bei uns in Augsburg, da geht halt irgendwie die Hälfte in 2 Jahren in Rente und das Ding muss halt trotzdem weiterlaufen. Und da würde ich, glaube ich, nicht anfangen, über Teams irgendwelche Termine von uns aus dem Elfenbeinturm aus der Zentrale herauszumachen, sondern da würde ich rausfahren und würde mit denen das Gespräch führen. Und das ist ja aber nur die Situation. Also ich sehe schon die digitale Unterstützung ist absolut notwendig. Also ich würde das nie ohne ein Transkript im Hintergrund oder sowas machen, weil sonst bin ich ja die ganze Zeit nur mit Mitschreiben beschäftigt und bekomme das Gespräch irgendwie gar nicht mit. Und deswegen wäre es für mich eher so eine Mischung. Aber die Situation würde ich bei uns zum Beispiel immer in Präsenz als wertschätzender auch betrachten, wenn es darum geht, jemanden auch, sage ich mal, aus dem Unternehmen heraus zu führen und zu entlassen und dem auch dadurch nochmal die Wertschätzung zu zeigen, hey, wir kommen extra und wir bauen hier riesig auf und wir nehmen uns die Zeit. Ich glaube, das spielt schon auch nochmal eine Rolle bei dem Ganzen. Das wäre zumindest mein Guess als der Anfänger gewesen in dem Ganzen.
Ja, ich mach mal weiter. Also ich glaube, komplett anschlussfähig, was gesagt worden ist. Ich glaube, 80% meiner Wissenstransferfälle mache ich online. Das, was Manuel zuletzt gesagt hat, finde ich, ist bei mir auch so. Es hängt sehr viel mit der Zielgruppe zusammen. Also wenn ich an den Wasserwerker da denke bei euch oder an das Kraftwerk, Wasserwerk, da würde ich auch sagen, ey, lass uns erst einmal in Präsenz starten, also da genau hinzugucken. In dieser Diskussion würde ich ein bisschen differenzieren, so vom Prozess an sich. Wissenstransfer hat für mich ja auch etwas Prozessuales und das ist zum Beispiel dieses Stichwort Erzeugung dieser Wissenslandkarte. Und wenn ich das erst einmal sehe, ist meine Erfahrung, die lässt sich super gut digital moderieren, Screensharing und das Ganze funktioniert. Wenn es natürlich dann geht um die Wissenssicherung von ganz bestimmten Aspekten, je nach Wissensaspekt, der zu sichern ist. Und natürlich sind dann manche haptische Dinge, die kannst du einfach so jetzt als Remote kannst du gar nicht so bearbeiten dann. Ich habe sehr gute Erfahrungen gesammelt, wenn es auch um die Wissenssicherung geht. Es geht da so in deine Richtung, Lüdi, durch quasi eine Teams-Sitzung und Screensharing, quasi dieses moderierte Dokumentieren, dass das einen sehr hohen Wert hat. So, das ist vielleicht so ein bisschen dieses wir begleiten. Das andere ist ja dieses Selbstgesteuerte, also dieses, wenn sie es selber machen sollen. Mhm. Und dort ist es die Herausforderung, sicherlich heranzuführen, bitte erzeuge deine persönliche Wissenslandkarte. Wie leite ich quasi ein Individuum an, seine persönliche Wissenslandkarte zu machen? Nicht ganz, ganz einfach. Also du musst etwas bereitstellen, wo er Bock hat, drauf reinzuarbeiten. Und dann musst du ihm etwas bereitstellen, worauf er, was er umsetzen muss, was er lesen muss. Die Perspektive ist sicherlich, durch ein Chatbot dort vielleicht Entlastung oder Begleitung zu bekommen. Hab ihn allerdings noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Genau.
Ja.
Simon, ich glaube, du bist
eine. Ja. Genau, ich hatte mich dann nochmal gemeldet. Beitrag zum Thema selber machen. Bei einem Automobilhersteller im süddeutschen Raum, mit dem wir eng verbandelt sind, da gehen in den nächsten 3 Jahren, oder müssen gehen, wie du gesagt hast, 7.000 Leute, nur Deutschland. Und die kann man natürlich nicht alle einzeln in so einen Expert-Debriefing-Prozess stecken. Und das heißt, da gibt es so ein abgestuftes Verfahren, wo man sagt, es gibt komplett selbstgesteuert. Eine Variante ist mit Mindmap und Checklisten, wo Leute Sachen durcharbeiten. Das kann man dann flankieren mit so kleinen Video-Intros, wo man Leuten eine Anleitung gibt. Ne? Jetzt geht es um die Arbeitshistorie, was ist eigentlich ein Critical Incident, ne? Damit man so an Sachen denkt. Und dann macht man das selber. Und die zweite Variante ist eigentlich vom Prozess gleich, aber auf Basis von einem OneNote-Notizbuch, was mich auch so durchleitet, wo dann Videos eingebettet sind. So ein kleines Begleitungspaket, wo man sagt, man kann zweimal einen halben Tag jemand mit dazu nehmen und dann gibt es die ganz großen. Ja, weil man natürlich den Fall hat, dass, wenn das jetzt angekündigt ist, wie viele Leute gehen müssen, gehen die, die gute Chancen haben, woanders unterzukommen, und das sind in der Regel die, die einem wehtun, also die, die halt kritisches Wissen haben.
Die Roten.
Die Roten.
Ja.
Und das muss man sich halt jetzt quasi genau anschauen, ne, für wen ist da was geeignet. Wir haben ganz am Anfang mal, 2007 oder so war das bei Schaeffler, da gab es so Expert Debriefing Light, die Idee mit so einer Checkliste im Intranet, die man sich runterladen kann und die durcharbeiten kann. Man hat einfach die Erfahrung, das ist signifikant schlechter von der Bearbeitung, als wenn man es begleitet. Umgekehrt das zu machen und vielleicht mit ein bisschen Videoeinleitung und vielleicht ein bisschen Druck von oben oder eingeklinkt in Offboarding-Prozess zu flankieren, ist besser als nichts zu machen auf jeden Fall. Aber ich sage mal, für die roten oder für die kritischen Fälle würde ich auf jeden Fall dann ein stärkeres Auge drauf haben, dass es gemacht wird. Und dann ist es aber auch eine überschaubare Anzahl von Cases am Ende.
So, wen haben wir da jetzt noch? Den
Benedikt
nochmal, ne?
Genau, alles nachvollziehbar, dass man da auch nochmal unterscheidet. Aber also das hat ja auch immer was mit Wertschätzung zu tun, ein Expert-Debriefing. Und wenn ich jemandem eine Liste gebe und sage, hier, füll dein Mindmap selbst aus, dann ist da, so zumindest aus der Ferne gesprochen, erstmal nicht viel Wertschätzendes dran. Und wenn ich dann auch noch sage, derjenige ist auch noch, muss gehen, dann weiß ich gar nicht, wie groß die Bereitschaft dieser Person ist, das jetzt auch noch auszufüllen. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, das zu argumentieren. Deshalb finde ich das auch gerade spannend. Das sind dann nicht die roten Fälle, wie du sagst, Simon, weil die werden anders gehandhabt, aber diejenigen, die vielleicht nicht das kritische Wissen haben, wenn ich gehen muss und dann auch noch gesagt kriege, und hier, hinterleg mal dein Wissen, dann würde ich, glaube ich, die Checkliste nicht unbedingt ausfüllen. Deshalb ist die Frage, ob man diesen Prozess dann vielleicht doch noch irgendwie persönlicher gestaltet oder KI-gestützter, es sich zumindest so anfühlen lässt oder so.
Ja. Wobei es ist nicht so, also aus meiner Erfahrung ist es nicht so, dass man so schwarz-weiß malen kann. Also wenn der eine jetzt gehen muss oder sowas, es gibt tatsächlich auch Leute, die das gehen müssen, als Chance begreifen und sagen, ja gut, dann gehe ich halt und mach was anderes, und die dann auch trotzdem motiviert sind, noch ihr Wissen zu teilen. Ich habe auch, sagen wir mal, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die dann aus dem Vorgespräch heraus dann sagen, gib mir mal deine Beispielfragen, und dann kommen die zum Prozess, zum Debriefing Sessions schon mit ausgefüllten Mindmaps, mit riesengroßen Dingern. Und dann ist eigentlich die Hauptaufgabe, das dann nochmal mit dem Nachfolger, mit der Nachfolgerin dann peu à peu durchzuarbeiten, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin das auch dann versteht, was der Experte da eigentlich zusammengebastelt hat. Dann kann es dann sein, dass man nochmal was umhängen muss oder sowas, oder dann nochmal was vertiefen oder einen Link dazu hängen oder sowas. Aber es verkürzt den insgesamt Prozess. Also wenn man denn so eine Mindmap oder das Gespräch dann von Grund auf aufbauen, aufspannen würde oder sowas, wird man natürlich viel, viel mehr Zeit braucht man, sagen wir mal, die ganzen Beteiligten ja dann auch binden in dem Fall. Ne? Also klar ist es eine Sache von der Wertschätzung, aber wenn man so einen hybriden Ansatz dann fährt und sagt, okay, wir können schon mal vorarbeiten, dass die Mindmap schon mal da ist und dass man dann diesen Erstellungsprozess abkürzen könnte, würde da auch schon mal was bringen, weil das einfach dann der Zeitaufwand insgesamt und auch die Bindung vom Moderator dann also die reduzieren würde. Dann die, ich kürze nicht hin.
Jürgen, ja. Hallo, also sorry, dass ich zu spät gekommen bin. Wir kompensieren so ein bisschen diese, ich sag mal, die Qualität und Motivation in einem Selbstausfüllen, sei es ein Leitfaden oder ein Bot, damit, jetzt zum Beispiel ein Projekt mit Energieversorger, dass wir das über so eine über ein internes Tandem sozusagen installieren. Das heißt, man fragt sich nie selber die Fragen, sondern kriegt immer jemanden, das kann ein Trainee sein, das kann jemand sein, der quasi gerade neu reinkommt in die Abteilung, wie auch immer, ein bisschen weiter weg ist eigentlich ganz gut, dass der die Fragen als Dialog darstellt. Das heißt, dass sie quasi immer auch das Verständnis der Frage hinterfragt. Das heißt, dass diese Reflexion über die Frage, die man sonst innerlich immer extrem abkürzt, dass er das über die andere Person macht. Der Ressourceneinsatz ist dann meistens gar nicht so groß, weil die Person ein hohes eigene Lernkurve hat über diese Fragen selber. Und wir haben das im Vergleich zum reinen Self-Service gemerkt, dass es extrem gut sozusagen unterstützt. Und die brauchen auch keine intensive Qualifizierung. Also das klappt eigentlich aus meiner Erfahrung immer gut. Für die roten Fälle sicher nicht, gar keine Frage. Aber wir haben zwei Referenzgruppen gehabt, selbst nur Self-Service und die. Und dann war es eindeutig, dass die besser war, abgesehen vom Nebennutzen, der da entstanden ist.
Okay, also eine Frage, Tandem.
Sandy, ist sie da?
Na, ich muss jetzt mal ein bisschen sortieren, weil es mittlerweile ganz viele Parallelstränge gibt. Zum einen, ich mache so 20, 30 Wissenstransferprozesse im Jahr, vor allem in der kritischen Infrastruktur, in Behörden, in Banken. Und da bin ich tatsächlich vor der Herausforderung ganz oft oder stehe vor der Herausforderung, dass der Kunde, die Kundin selber sagt, ich darf nicht aufzeichnen. Also wir haben eine IT, die keinerlei Aufzeichnung zulässt in irgendeiner Art und Weise, zum Teil auch nicht in der Microsoft Teams Umgebung unterwegs sein möchte, sondern da Alternativen anwendet. Deshalb bin ich hier total überrascht, dass es doch so viele Anwendungen gibt. Da würde mich einfach auch mal eure Vorgehensweise interessieren, wie ihr dann damit umgeht oder ob ihr dann dort Alternativen aufzeigt, weil tatsächlich die Protagonisten wünschen sich das oft und bisher verweise ich dann eben auf die unternehmensinternen oder organisationsinternen Richtlinien und sage, wenn ich das anwenden darf, sofort. Momentan habe ich aber ganz häufig noch die Aussage, nein, darf ich nicht. Das nur mal so als, gerne, vielleicht gibt es da Antworten zu. Das Zweite zum Self-Learning, einfach auch nochmal reingestreut, habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man an dem Anfang mit moderiert. Ich glaube, so ähnlich wie gerade das Fragetandem, dass man schon in der Moderation die Wissenslandkarte noch gemeinsam aufnimmt und dann aber letztendlich die Person allein unterwegs sein lässt. Das gibt ein bisschen mehr Sicherheit, das gibt ein bisschen an die Hand nehmen und ist nicht ganz selbstgesteuert. Wenn man natürlich jetzt 100 Fälle hat im Unternehmen oder in den Wasserkraftwerken die Hälfte geht, muss man auch da schauen, ob man möglicherweise Teamwissenslandkarten ergänzen kann oder aufnehmen kann. Aber auch das vielleicht nochmal ein Ansatz. Und das Dritte, hier ist häufig das Wort Hybrid gefallen, in ganz unterschiedlichen Zungenschlägen. Auch meine Prozesse laufen mittlerweile 80% digital und 20, vielleicht manchmal auch 25 Präsenz, je nach Zielgruppe und je nach Wunsch. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn ich die Einzige bin, die digital ist und meine Protagonisten vor Ort im analogen Raum zusammensitzen. Also da einfach nur, wer jetzt neu anfängt, aus meiner Perspektive, das Achtungszeichen, Hybrid, wenn ich sage, einige sind vor Ort und ich bin diejenige, die nicht vor Ort ist, habe ich als enorm schwierig empfunden, da um einfach nochmal so ein Stimmungsbild zu geben.
Okay, eine kleine Ergänzung. Wir nennen das angeleiteter Wissenstransfer. Das ist das, was Sandy eben gerade formuliert hat, so ein bisschen anschiebend. Also quasi, wie erstelle ich eine Wissenslandkarte, die ersten Aspekte gemeinsam dort reinbauen. Ich kann mir vorstellen, dass man das smart, oder ich weiß, dass man das smart in einer Stunde hinkriegen kann. Und dann ist es so, fängt der an zu laufen. Ein anderes Format, was wir haben, wir nennen das Wissensgeber-Workshops. Die Führungskraft entsendet Transferpersonen in einen Workshop und wir arbeiten quasi individuell und simultan mit 12 Leuten zusammen. Und das andere, was Jürgen gesagt hat, ist dort, wir qualifizieren mittlerweile Azubis, um als Transferbegleiter zu agieren dann und dort da die Unterstützung hinzubekommen. Vielleicht das so als Hinweise.
Mal, glaube ich.
Ja, das hätte ich tatsächlich wunderbar, Christian, vielen Dank. Das hätte ich jetzt auch gefragt, wie worunter ich das jetzt einordnen soll. Also qualifiziert Wissenstransferbegleiter quasi. Das ist echt cool, muss ich sagen. Das habe ich noch gar nicht in einen Prozess so eingebunden oder wir. Finde ich super, super spannend, dass man die quasi selbst bemächtigt und man ist ja dann nicht dabei. Man leitet quasi, man stellt diesen Prozess vor. Ich weiß jetzt nur nicht, wo die Schritte sind, wo man dann sowas wie Feedbackrunden gibt oder wo man sich doch noch zusammentrifft. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Dann versuche ich jetzt auch nochmal aufzugreifen. Es waren so viele jetzt in der Zwischenzeit. Es war so schade, dass ich jetzt nicht mehr ganz mitkomme. Ja, jetzt habe ich den Faden leider verloren. Ich muss mir das aufschreiben. Dann macht bitte jemand anderer weiter. Das dazwischen war einfach so viel schon.
Dann übernehme ich mal. Frank Jaster, für mich stellt sich mal die Frage, wenn ihr so erzählt, okay, wir machen die und die Dinge. Ist eigentlich Wissenstransfer, fängt das immer in dem Moment an, wenn klar ist, jetzt verlässt jemand das Unternehmen und ich muss mich zusammensetzen und sein Wissen sichern. Oder können wir viel früher ansetzen und können sagen, ja, wir haben Vorlagen in Confluence, in OneNote oder auch mit den einfachen Tools 365, je nachdem, was verfügbar ist, wo ich so eine Standardmaske habe und sage, okay, sichert doch mal in eurem Arbeitsumfeld, in eurem Team, sage ich mal, das, was an Wissen da ist, und das ist doch Führungsaufgabe, dorthin zu gehen. Also wir versuchen das im Unternehmen gerade so zu steuern, dass wir gucken, was sind kritische Wissensbereiche, weil wir sind reine Verwaltung, also wir können sehr viel auch online gestalten. Als Einstieg machen wir immer eine Wissenslandkarte in Präsenz, aber die Transfergespräche in online, und wir versuchen jetzt aber im Vorfeld schon mal aufzunehmen, was sind kritische Wissensbereiche und diese Wissenslandkarten, unabhängig ob jemand geht, schon zu strukturieren in den einzelnen Bereichen. Da würde mich mal interessieren, ob jemand in der Richtung schon Erfahrung hat oder ob wir oder ob ihr alle ab dem Moment denkt, wenn es heißt, oh ja, der geht jetzt nächstes Jahr in Mai in Rente, ob wir dann erst aktiv werden. Also ich würde da schon immer gerne einen Schritt früher anfangen und da würden mich auch Erfahrungen interessieren. Simon hat die
also ich hatte es ohne mich gemeldet zu haben. Das ist halt für mich der Übergang vom Wissenstransfer, der jetzt den Anlass hat, jemand geht, hin zum ganz normalen Thema persönliches Wissensmanagement und organisationales Wissensmanagement, ne, wo man sagt, eigentlich, wenn man jetzt den Personal-Lifecycle anschaut, sollte man den Leuten im Onboarding schon, also eine Wissenslandkarte schon im Onboarding machen, da hat man den riesen Vorteil, dass man wissen, was Leute aus vorherigen Positionen mitbringen, in die Organisation ziehen kann, sehr strukturiert. Man sollte den Leuten einfach genau sowas beibringen, ne, so Open by Default Ansatz, wenn du ein Projekt gemacht hast, wo du was gelernt hast, dokumentier das im Wiki. Wenn du gute Vorlagen hast, stell die irgendwo bereit, leg die nicht in dein geschütztes OneNote oder OneDrive oder wo auch immer, wo es keiner findet. Ja, also das ist, finde ich, so ein Kontinuum, wo man idealerweise halt, wenn man den ganzen Prozess von Onboarding, Personalentwicklung bis Offboarding sich anschaut, ne, genau da drunter legen kann. Und in dem Idealfall eigentlich am Ende, wenn jemand geht, gar nichts mehr zu tun ist, außer eine Party zu machen. Ob man da hinkommt, weiß ich nicht. Aber man kommt, glaube ich, schon dahin, viel, viel weniger tun zu müssen und auch den Mehrwert des Wissens schon viel, viel früher zu haben. Nicht erst irgendwie 10 Jahre, nachdem irgendwas passiert ist, sondern viel direkter.
Ja, danke.
Also tatsächlich ist es bei uns in Bosch so, dass wir machen relativ viel im Wissensmanagement. Es wird viel dokumentiert, es wird aufgeschrieben, es gibt Prozesse, es gibt Tools, es gibt Tod und Teufel, und wenn wir dann nachher zum Expert Debriefing kommen, dann ist es meistens so, dass die Führungskräfte, sage ich mal, Zweifel haben oder kalte Füße oder sagen wir mal, sie sind unsicher, haben wir jetzt tatsächlich alles gemacht, was zu machen ist oder nicht, und dann ist es bei uns ein Add-on, ein Expert Debriefing zu machen, also nochmal aufgesattelt auf den regulären Übergabeprozess, der läuft, um nochmal, sagen wir mal, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, jawohl, wir haben alles bedacht. Und es ist tatsächlich immer so, dass immer noch was rauskommt, dass es Aspekte gibt, oder sagen wir mal, ja, auch sagen wir mal, oft auch, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin einfach noch gerne nochmal ein besseres Verständnis zur Ablage, zur Dokumentenstruktur, zur Technologie oder sowas, einfach nochmal die Fragen stellt, die vorher einfach nicht gestellt worden sind, warum auch immer. Also diese ja, Wertschätzung, die wir dann nochmal einbringen, indem wir einfach die Zeit spendieren, uns dann nochmal 4 Stunden, 8 Stunden zusammensetzen und über das Thema reden, das ist schon da. Aber es ist nicht so, dass da im Vorfeld nichts gelaufen wäre. Natürlich, ich sage auch immer, das ist der Feuerwehrprozess, ne? Der geht morgen. Ich habe es verpennt, mir dann nochmal Gedanken darüber zu machen. Jetzt brennt die Hütte und jetzt muss ich, oder ich will halt nochmal mit einem guten Gefühl rausgehen. Das ist das Wesentliche, also bei uns zumindest.
Ja, ich würde gerne drei Antworten geben, drei Feedbacks. Einmal zum Lothar gerade. Also wir haben auch natürlich diese Feuerwehraktion, wobei wir die oft auch direkt als, ich sag mal, reine Qualitätssicherung sehen. Ja, wir haben gar nicht einen Anspruch zu sagen, wir machen jetzt Wissenstransfer, grüne Wiese, wir fangen jetzt an, sondern wir sagen, okay, wir wissen, ihr habt unterschiedlich viel gemacht, wir versuchen jetzt quasi eine qualifizierte Qualitätssicherung eures jetzigen Wissenstransferstands zu machen, mit dem Wissen, wo haben wir noch Risiken und wo nicht. Und das ist auch das Bild darauf. Also das ist ziemlich kompakt, aber die Perspektive ist noch ein bisschen anders. Das kommt eigentlich ganz gut an. Das heißt, selbst wenn kein Zeit für den Transfer selber mehr ist, hat man oft dann quasi Second-Best-Lösungen, die man auf dem Gap, den man dann sieht, lösen kann. Ja, also Lösungsstrategien, auch wenn kein Transfer mehr möglich ist, weil der Mensch halt weg ist oder die Ressource. Also das klappt eigentlich ganz gut. Zweite Antwort geht Richtung das, was Simon gerade sagte, also struktureller Wissenstransfer, ja, aber wir sehen auch anders bezogen auf die Möglichkeit zum Beispiel, ich begleite sehr viele Change-Prozesse, wir sind gerade zum Beispiel in der großen Bank, klar, die auch Demografie-Themen und so weiter, aber wir versuchen sozusagen auch unabhängig vom Thema Alter, transformationsvorbereitende Teamentwicklungsmaßnahmen, alles was so ist, wo sich Teams, Abteilungen auf Transformation vorbereiten, sagen, und wir nehmen obligatorisch die Jobmap mit rein und machen eine Teammap und sagen, wir strukturieren uns hier, was sind unsere Kernkompetenz, was können wir, Schnittstellen und so weiter, weil die, egal ob es nicht nur Transformation oder persönliche Weiterentwicklung geht, du hast eine gute Möglichkeit, das reinzubringen und sie lernen das für später. Also das klappt sehr gut eigentlich, das zu machen. Also das in diesen Change-Prozess zu integrieren. Und die dritte Antwort, da weiß ich gar nicht, ob ihr die schon dreimal darüber gesprochen habt oder ob die gerade hier passt, da ging es um die Tools. Das war, glaube ich, Sandy, da ging es um kritische Infrastruktur, habe ich auch zwei Kunden. Da haben wir inzwischen Gott sei Dank ein, zwei DGSVO-konforme Tools, KIs, die mittranskribieren. Und da gibt es Commitments inzwischen von den Unternehmen, dass man das auch bei denen darf. Muss natürlich im Einzelfall prüfen. Aber dadurch, dass die ersten Tools jetzt DGSVO-konform sind, klappt das da ganz gut. Also das sind jetzt auch erst seit ein paar Wochen so.
Als Beispiel oder Denkanstoß aus der Ecke Softwareentwicklung, um diese maroden Menschen zu identifizieren. Wenn man Software entwickelt, dann ist ja das so, dass man Code für Code schreibt und man checkt das Ganze ein. Das heißt, man hinterlegt es in irgendeinem Repository und ist in irgendeinem Ordner oder irgendwo. Wo denn? Und diese Sachen gehen dann irgendwann in Produktion. Und man kann diese Sachen auswerten. Da gibt es Tools dazu. Das heißt, man kann sehen, zum Beispiel an der Ecke hat immer die und die Person, nur die Person eingecheckt. Okay, dann scheint es dann eine Wissensinsel zu geben. Und dann kann man versuchen, da ranzugehen und sagen, pass mal auf, lass doch mal auch andere ran und coachen wir noch. Das war so als Denkanstoß.
Zeit haben wir denn noch?
Fünf
Minuten. Da ist die Hand wieder oben.
Ja, Jürgen.
Ja, ich oute mich mal als zu spät gekommener. Was gerade die Identifikation der Roten, die ihr gerade gesprochen habt, ist das hier auch ein Thema oder passt das hier jetzt nicht rein? Weil ich möchte jetzt auch nicht sprengen, das Thema. Sag mal.
Also Tools und Digitalisierung eigentlich eher nicht, oder?
Ja, darum. Deswegen wollte ich es dann auch jetzt wieder, dann klemme ich mir das hier. Alles gut.
Ich habe oben noch eine Frage reingeschrieben, das wäre vielleicht ganz interessant, so dieses, brauche ich oder glaubt ihr, dass man für Wissenstransfer überhaupt separate Tools braucht? Also brauche ich ein Wissenstransfer-Tool oder nehme ich, sagen wir in Anführungszeichen, die EDA-Tools, also Dinge, die ohnehin da sind? Weil ich habe mit Christian habe ich ein paar Mal schon gesprochen und auch mit den Great-to-Know-Leuten und so, und da hat man halt immer, finde ich, das bisschen das Problem, dass das zwar erstmal gut aussieht von der Prozessunterstützung, aber sowas in eine Organisation zu bringen, also Freigabe, Lizenzierung, dürfen da dann auch vertrauliche Daten drin liegen und so, das ist ja schon sehr aufwendig. Und bei den Tools, die ohnehin da sind, da ist das in der Regel alles schon geklärt. Also ob man Videos in Teams aufzeichnen kann oder nicht, ist geklärt. Ob man OneNote nutzen kann oder nicht, ist geklärt. Ob man Copilot nutzen kann. Das fände ich nochmal spannend, so aus eurer Perspektive. An welchen Stellen hat man durch ein Extra-Tool so viel Mehrwert, dass man sagt, das lohnt sich, diese Tour zu gehen? Und wo reicht mir sozusagen diese EDA-Tools, die ohnehin vorhanden sind? Martin. Sorry,
gut,
du kannst
gern
Steuerung
gern.
Ich habe nur vorgelesen, wer
den Hintergrund
hat. Ja, ich sehe es nicht.
Ja, ich verstehe nicht ganz so gut, Simon, gerade, aber ich habe meinen Namen gehört. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde es immer ganz sympathisch, die EDA-Tools zu nutzen. Erstens, weil sie eh da sind und zweitens, ich meine, das kann man natürlich ändern mit einer Einführung von einem expliziten Tool, aber auch mit der Vertrautheit der Wissensgebenden, dass sie sich nicht ein neues Tool einarbeiten müssen, sondern die Tools nutzen, die eh schon da sind, ist natürlich die Frage, was dann dieser potenzielle eierlegende Wollmilchsau alles können soll, ob das nur eine Unterstützung für die Moderation ist oder auch tatsächlich der Ort, wo Dinge dann dokumentiert werden, ist dann die nächste Frage, wie tief das gehen sollte. Aber ich bin eigentlich ein großer Freund davon, Software zu nutzen, also einzelne Softwarelösungen für unterschiedliche Herausforderungen. Da kann man natürlich auch immer noch Sachen dazu holen, wenn man irgendwie dann irgendwann in der Reflexion merkt, okay, wäre vielleicht ganz cool, wenn wir ein Tool hätten, was uns die Audiodateien transkribiert, dann beschaffen wir uns sowas. Aber das ist vielleicht nicht ganz so, so ein großer... eine große Hürde, wie ein ganzes Tool einzufühlen, was möglichst alles kann.
Ich würde es tatsächlich auch von der Frage abhängig machen, wer am Ende mit den Tools umgeht. Also wenn ich drüber nachdenke, dass bei uns vielleicht 3, 4 erstmal diese Expert Debriefings jetzt in dem konkreten Fall führen werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir denen auch ein in Anführungsstrichen professionelles Tool an die Hand geben, das halt nur das tut. Aber in dem Moment, wo ich auf so ein eigengesteuertes Debriefing rausgehen will, dann macht es wahrscheinlich schon eher Sinn, auf Tools zurückzugreifen, die halt auch schon bekannt sind, weil sonst muss ich halt vorher erst noch diese Softwarekompetenz in dem Tool aufbauen, weiß halt auch nicht, wie affin im Zweifelsfall diejenigen sind, die vor so einem neuen Tool sitzen und kann es halt überhaupt nicht steuern. Und ich kann nur für uns sprechen, wir haben wahrscheinlich eine 4-stellige Anzahl an Tools bei uns allein im Unternehmen rumfliegen und da spreche ich noch nicht mal für den ganzen E.ON-Konzern, keine Ahnung, wie viele Tools hier durch die Gegend fliegen. Wir haben mit Sicherheit sehr viel und ich würde es immer davon abhängig machen, wie breit ist die Masse, die es nutzt. Also bei uns im konkreten Fall, wenn wir jetzt wirklich mit 3, 4 Leuten erstmal da reingehen wollen, könnte ich mir eher vorstellen, ein professionelles Tool auszuwählen, das uns halt dann aber auch wirklich den kompletten Prozess über unterstützt. Ist ja ähnlich, wie wenn ich ein Autorentool beispielsweise für die Web-Based-Training-Erstellung suche, da würde ich auch eher auf eine Spezialisierung gehen, wenn ich nur 3, 4 Leute habe, als wenn ich sage, ich will, dass alle 2500 Leute in der Lage sind, sowas zu erstellen. Also davon würde ich es abhängig machen, wie groß ist die Userzahl. Und dann bin ich schnell bei Tools, die wirklich darauf ausgelegt sind.
Ich würde auch die Toolfrage quasi nachrangig beantworten wollen, weil man kann man sich extrem viel Energie verbrennen, ohne dass irgendwas passiert. Aus einem eigenen Prozess weiß ich, zumindest für mich war das sehr bedeutsam, dass man die verschiedenen Repräsentationsformate vom Wissen, also von der Wissenslandkarte, wo man abstrakte Begriffe reinsetzt, vernetzt mit Stories, die man selber generiert, vernetzt mit Videos, die man selber aufnimmt. Also dass man das eigene Wissen mit verschiedenen Strategien also beschreibt und dass diese Beschreibungen aufeinander verweisen. Weil, also das ist ja immer die Frage, wo steckt man die Energie rein? Und die Anleitung in so eine multiple Verweisung ist einfach aufwendig und dann würde ich die Energie lieber da reinstecken, als in irgendwelche super Tools, die eines Lebens retten.
Ich bin ja viel in Unternehmen, ich bin viel in Unternehmen unterwegs, die hohe Restriktionen haben. Und von daher ist mein Standpunkt immer Dokumentation. Wenn wir so Feuerwehr spielen, ist Dokumentation Aufgabe von den Wissensnehmern. Und die sollten mit dem arbeiten, so wie es Martin auch gesagt hat, was vorhanden ist. Wenn ich die jetzt erstmal ein neues Tool einarbeite und ich bin nachher raus oder der Prozess ist beendet, dann ist immer fraglich, ob sie diese Tools wieder nutzen oder ob sie mit den Dingen arbeiten, die sie kennen und wo sie sich selber die Sachen dokumentiert haben. Und wenn ich hohe Restriktionen habe, habe ich wahnsinnig hohe Hürden, auch immer irgendwelche neuen Tools reinzubringen ins Haus. Also bei uns im Unternehmen, wir haben 365 und damit haben wir eigentlich sehr gute Möglichkeiten. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, womit die Wissensnehmer dokumentieren, ob die sagen, ich schreibe mir das in Excel oder ich baue mir ein OneNote auf. Habe ich beides sehr, sehr gut erlebt bei uns und stelle ich dann auch frei, weil es eben kein einheitliches Wissensmanagement gibt, was ich vorhin angesprochen habe. Simon, wo du gesagt hast, wenn es funktioniert, brauchen wir es nachher feiern, wenn jemand geht. Wenn es das einheitlich gibt, dann lohnt es auch, ein extra Tool anzuschaffen und zu sagen, das führen wir jetzt unternehmensweit ein, egal ob jemand wechselt, dazukommt oder geht, wir haben überall den gleichen Standard und alle kennen sich aus damit. Aber ich würde immer versuchen, auf die EDA-Tool zu gehen.
Ja, vielleicht noch abschließend, weil ich ja als Tool-Anbieter da oben stehe, glaube ich, ist es nicht uninteressant, eine Perspektive von mir mitzunehmen. Das Grundprinzip ist, es wird in die bestehende Infrastruktur der Organisation hinein dokumentiert. Also das Wissensdokument an sich landet immer in diesen EDA-Tools, die da sind. Und da ist es sicherlich hinzugucken, wo ist welcher Wissensaspekt am besten aufgehoben. Das, was wir mit Vitronic anbieten, ist die Prozessunterstützung im Sinne Wissenslandkarte erstellen, Transferplan zu erstellen, Auswahl von Transfermethoden. Und dass dieses Prozess-Know-how, wie das abläuft, in die Organisation hineinkommt, was nicht ganz so trivial ist, wie das vielleicht von der Prozessseite her dort aussieht, dafür gibt es quasi, haben wir diese Lösung entwickelt. Somit könnte man, also so ist auch Vitronic zu verstehen. Es ist, ich hatte dir das, glaube ich, gestern erzählt, es ist wie so ein Puzzlestein, das meiner Ansicht nach und nach unserer Ansicht nach in einer Organisation fehlt. Genau.
Gut. Ja, jetzt sind wir durch, ne? Dann vielen Dank an alle. Ich habe im Chat den Link zu diesem Dokument, zu diesem Pad hinterlegt, also ihr könnt alle nochmal drauf gucken. Und ich denke, dann wird es auch später in der Dokumentation entsprechend aufbauen. Genau.
Und es ist auch in dem Sessionplan, es ist auch verlinkt.
Gut.
Alles klar.
Dann
danke.
Danke.